Hallo, dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast von Privacy in Germany, der Zeitschrift Ping. Wir sprechen hier heute wie immer über Aktuelles und zwar auch vor allen Dingen über Rechtsfragen, Themen des Rechtsstaats, der Verfassung, und dann gibt es heute ziemlich viel Datenschutz und Informationsfreiheit haben wir heute, glaube ich, nicht im Gepäck, aber das kommt dann demnächst mal wieder. Ich bin Nico Herting und neben mir habe ich den Stefan Brink, den Leiter des Institutes WIDA in Berlin.
Grüß dich, Nico.
Stefan, du hast hier etwas mitgebracht, etwas, von dem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt, jedenfalls einige davon, schon mehr gehört haben, als sie das wirklich wollen, nämlich von ChatGPT.
Stimmt, es gab eine sehr interessante Fachstudie zur Frage, wie weit ist denn die künstliche Intelligenz, was kann die denn schon? Und jenseits der reißerischen Werbeanpreisung, was KI schon alles kann und wo sie uns ablöst, hier mal eine belastbare Fachstudie im Fachblatt Nature Human Behavior. Die hat sich ein französisches Forschungsteam 900 Testpersonen geschnappt und mit denen am Computer über soziale Themen diskutiert. Zum Beispiel über Themen, ob Schüler Uniform tragen sollen oder nicht und ähnliches. Zunächst mal sollten die Testpersonen einen Online-Fragebogen ausfüllen, wie sie sich positionieren. Und danach kommunizierte ein Teil der Testpersonen mit echten Menschen, andere mit dem Chatbot, nämlich mit ChatGPT. Und jeweils war die Aufgabe der echten Person bzw. des Chatbots, die Testpersonen von ihrer vorherigen Meinung wieder abzubringen. Und siehe da, ChatGPT konnte das schon sehr, sehr gut. Und zwar etwa genauso gut für den Fall, dass es ChatGPT nicht wusste, mit welcher Person sie es zu tun hatten, und deutlich überlegen, nämlich in 64% der Fälle, übertrafen sie die Leistungen ihrer menschlichen Gegenspieler für den Fall, dass sie ihr Gegenüber profilieren konnten, also Zusatzinformationen zu den Testpersonen bekommen haben. Das ist super spannend. Erstmal der Grundaufbau der Studie erinnert ziemlich stark an den Turing-Test. Alan Turing war ein britischer Mathematiker nach dem Zweiten Weltkrieg, hat unter anderem dazu beigetragen, die deutsche Chiffriermaschine Enigma zu dechiffrieren. Ihm wurde dann extrem übel mitgespielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotz seiner Verdienste wurde er wegen seiner Homosexualität stark angefeindet, wurde letztlich gezwungen, sich chemisch unfruchtbar machen zu lassen und beendete dann 1954 sein Leben. Der hatte den Test entworfen, nämlich die Frage, kriege ich raus, ob mein Kommunikationspartner Mensch oder Maschine ist? Und so ähnlich ist der Test hier ja auch aufgebaut und erstaunlicherweise, ChatGPT diskutiert offensichtlich so gut und so überzeugend, dass es tatsächlich menschlichen Gegenspielern überlegen ist. Und je mehr Informationen ChatGPT hat, insbesondere über sein Gegenüber, also ein Profiling machen konnte und sich über Interessen und Eigenschaften des Gegenübers erkundigen konnte, umso überzeugender war ChatGPT. Nico, offensichtlich wird es langsam eng. Ne? Offensichtlich bewegen wir uns langsam auf eine Situation zu, wo KI doch tatsächlich was kann.
Ja, ich bin ja eher auf der etwas skeptischeren Seite dort. Und was nicht schon 64%? Und ja, lassen wir abwarten, wie diese Sachen sich dort entwickeln mögen. Für ein Wundermittel halte ich die Sprachmodelle nicht. Sie sind eine ganz wesentliche Erleichterung für uns, wenn wir Texte schreiben, weil wir damit die Möglichkeit haben, uns schon mal einen Entwurf auf den Schirm zu werfen, an dem wir dann anschließend rumfallen können. Aber jetzt die Dystopie, dass also eines Tages die Maschine intelligenter ist als wir, die da immer irgendwo dann mitschwingt, die ist uralt, die ist auch viel älter als der Computer. Und ich glaube nicht, dass wir auch nur ansatzweise in einer Situation sind, dass wir das eines Tages mal erleben werden. Aber das ist eine Glaubensfrage.
Das ist der Moment der Singularität, also der Moment, wo wir sozusagen abgelöst werden als intelligenteste Lebewesen. Ich würde meinen, ja, man darf das nicht überschätzen. Und es ist tatsächlich, sind sehr viele Werbeaussagen bei der Verkaufe von KI unterwegs. Trotzdem Möglicherweise muss KI gar nicht intelligenter sein. Technik muss sich nur so schön angepasst verhalten, dass wir Menschen darauf stehen und lieber dorthin tendieren als zu anderen Menschen oder uns von anderen Menschen beeinflussen zu lassen. Ich glaube, es ist jedenfalls ein ganz guter Beleg dafür, dieses Testergebnis. In 64% der Fälle, also in 2 von 3 Fällen, lag der Bot besser als der Mensch. Ist ein Hinweis darauf, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir Menschen jeweils wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist eine wichtige Information. Gerade auch, wenn es darum geht, dass wir möglicherweise manipuliert werden, dann müssen wir wissen, haben wir es mit einem menschlichen Gegenüber zu tun oder mit einem Bot. Also wir brauchen Transparenz beim Einsatz von KI. Und ich würde sagen, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass jedenfalls KI sehr nutzbar, sehr nützlich und für uns angenehm sein wird und insofern auch verführerisch.
Genau, der technische Fortschritt wird auch weiter voranschreiten. Alles andere wäre eine Überraschung, nicht? Und auch diese Anwendungen werden sich auch sicherlich weiterentwickeln und uns erstens noch beschäftigen und zweitens an der einen oder anderen Stelle unser aller Leben sicherlich auch erleichtern.
Weiterentwickeln? Um eine schöne Überleitung zu machen, müssen sich auch die deutschen Strafgerichte, jedenfalls wenn es aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts zu beurteilen gibt, ob sie ihren Job ordentlich gemacht haben. Wir haben uns einen Fall rausgesucht, der schon vom 16. Januar 2025 stammt, ein Beschluss der ersten Kammer des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, der unter anderem der Präsident Habert angehört. Die haben sich nämlich eine strafrechtliche Verurteilung einer polnischen Haushaltshilfe wegen Beleidigung angenommen und das Ganze unter dem Blickwinkel Artikel 5 Meinungsfreiheit beleuchtet, mit dem für die befassten Strafgerichte, zuletzt das Oberlandesgericht Düsseldorf, unangenehmen Ergebnis, dass die Strafgerichte bei der Verurteilung der polnischen Haushaltshilfe tatsächlich die wertsetzende Bedeutung des Grundgesetzes und des Grundrechts auf Meinungsfreiheit Artikel 5 verkannt haben. Das lässt sich kein Gericht, glaube ich, gerne sagen.
Du lässt das Wichtigste weg an dem Fall, lieber Stefan, nämlich, dass es um die Beleidigung eines Anwalts geht.
Das stimmt natürlich.
Ja, das war jetzt nicht irgendwer, der da beleidigt wurde, ja, sondern es war ein Anwalt. Und von wem wurde er beleidigt? Von seiner ehemaligen Mandantin. Ja. Wenn man so ein paar Jahre als Anwalt im Geschäft ist, dann weiß man, dass es solche Fälle auch immer mal wieder gibt. Nicht
niemand beleidigt so wie, schmerzhaft wie ehemalige
ja, Mandantin. So wie ein Arzt nicht jede Patientin zufriedenstellt, ja, stellt auch der beste Anwalt, auch wenn der beste Arbeit leistet, nicht notwendig seine Mandantin anschließend damit zufrieden, sondern muss auch damit rechnen, dass er, ob zu Recht oder zu Unrecht, unzufriedene Mandanten hat. Was genau der Grund der Unzufriedenheit der Mandantin hier war, ist der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht zu entnehmen. Zu entnehmen ist allerdings der Entscheidung der Wortlaut, ausdrucksweise aber auch, nur kurzen Auszügen, der Wortlaut mehrerer Mails. Das ist auch nicht ganz untypisch, dass wenn man sich geärgert hat, das ist sicherlich auch bei anderen Dienstleistern nicht anders, wenn man sich über Dienstleister geärgert hat oder auch bei Anwalt geärgert hat, dass man nicht das einmal schreibt, sondern zweimal und dreimal und viermal.
Wenn es doch stimmt, kann man es auch mehrfach schreiben.
Genau. Und hier ist eine, laut dem Sachverhalt, eine polnischstämmige Mandantin gewesen, die also dann in nicht ganz perfektem Deutsch so Sachen geschrieben hat, wie sie bauen mir absichtlich Schaden. Ich habe das Gefühl, dass sie bauen mir absichtlich die Schaden. Jetzt werden wir ihre Betrug erklären, klären ihre Inkompetenz und so weiter und so fort. Solche schönen Sachen hört kein Anwalt ja gerne. Und vielleicht hat er auch noch eine Rechnung gehabt, die auch nicht bezahlt worden ist von der Mandantin, wie das typischerweise in solchen Fällen ist. Was hat er auf jeden Fall gemacht? Er hat Strafanzeige erstattet. Ja, persönlich würde ich das nie machen in einem solchen Fall, weil dann ärgert man sich im Zweifel noch viel länger herum mit dieser Person, weil Strafanzeige wegen Beleidigung ist selten eine klare Sache. Und
man ärgert sich am Ende noch über die Gerichte, die nicht das
richtig,
tun, was
richtig,
man gerne möchte.
Richtig, hier oder über die Staatsanwaltschaft. Ja, hier lief es anders.
Wir haben die Gerichte vom Amtsgericht aufwärts alle funktioniert im Sinne des Anzeigenerstatters und haben letztlich dann, bestätigt durch das Oberlandesgericht Düsseldorf, die Mandantin verurteilt, 50 Tagessätze, à 30 Euro, 1500 Euro immerhin, wegen Beleidigung, 185 StGB. Sie habe ihrem Ex-Anwalt unterstellt, er habe absichtlich Straftaten begangen, also er habe sie betrogen, habe sie Geld erschlichen, habe ordentlich inkompetent gearbeitet. Und das erfüllte aus Sicht der Strafgerichte aller drei Instanzen den Tatbestand der Missachtung der Würde des Rechtsanwalts. Und deswegen haben sie noch 185 verurteilt, bis tatsächlich dann noch Verfassungsbeschwerde erhoben wurde, und zwar erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht.
Mit dem schönen Satz noch, der hier wiedergegeben ist aus den Instanzrechtsprechungen. Der Beschwerdeführerin, also der Mandantin, wäre es unbenommen gewesen, so die Vorgerichte, die Ergebnislosigkeit der Bemühungen des Geschädigten, also des Anwalts, auf nicht beleidigende Weise zu kritisieren. Also da sagen dann die Fachgerichte, Strafgerichte sagen dann etwas gönnerisch, also du hättest das ja auch auf anständige Art und Weise, also kritisieren darfst den Anwalt schon, aber du hättest das ja auch auf anständige Weise machen können.
Übersetzt in Datenschutz würde das heißen, die Beleidigung war nicht erforderlich.
Ja.
Was macht das Bundesverfassungsgericht daraus? Sie sagen, ja, tatsächlich, die Verurteilung geht gar nicht. Sie beißt sich mit Artikel 5 Grundgesetz der Meinungsfreiheit der Mandantin, die sich da geäußert hat in der Auseinandersetzung mit dem Anwalt. Zwar finde das Grundrecht der Meinungsfreiheit seine Schranken in Vorschriften der allgemeinen Gesetze und dazu gehörte auch 185 des Strafgesetzbuchs, aber die Strafgerichte hätten die wertsetzende Bedeutung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit verkannt. Das begründet Karlsruhe ja sozusagen mustergültig, wie man es auffassen will. Also da werden sämtliche Obersätze der letzten Dekaden wiedergegeben. Was ist insbesondere Stein des Anstoßes aus Karlsruher Sicht? Sie sagen, die Strafgerichte ließen in ihren Entscheidungen nicht erkennen, ob sie ihre rechtliche Würdigung, das war eine Beleidigung, auf die Annahme einer Tatsachenbehauptung der Mandantin oder einer Meinungsäußerung der Beschwerdeführerin stützen würden. Das hätten sie aber klarstellen müssen, weil die Meinungsfreiheit je nachdem eine unterschiedliche Rolle spielt, sei es, geht es um Tatsachenbehauptung oder nicht. Anders wäre das nur bei einer sogenannten Formalbeleidigung, also wenn es gar nicht darauf ankäme, in welchem Kontext das Ganze stattgefunden hat. Davon reden aber die Strafgerichte nicht, sodass da irgendwelche schwerwiegenden Schimpfwörter gebraucht worden wären, bei denen es auf irgendwelche Abwägungen gar nicht mehr ankäme. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und deswegen rügt das Bundesverfassungsgericht den vollständigen Abwägungsausfall. Die Strafgerichte hätten gegenüberstellen müssen die Meinungsfreiheit auf der einen Seite und das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Rechtsanwalts auf der anderen Seite. Und dann hätte ganz massiv ausführlich differenziert werden müssen. Man hätte sich damit auseinandersetzen müssen, ob es denn eine Veranlassung dafür gab, für die Mandantin sich so über ihren Anwalt aufzuregen, also ob er möglicherweise tatsächlich inkompetent den Prozess geführt hat. Dazu haben sich die Strafgerichte nicht herabgelassen, das zu prüfen. Es hätte einbezogen werden müssen, die fehlende Breitenwirkung dieser Äußerungen der Haushaltsgehilfen. Sie hätte das ja nur sozusagen ihm geschrieben und nicht gleich gepostet. Und man hätte darüber hinaus gucken müssen, in welchem Kontext hat sich die Beschwerdeführerin eigentlich so aufgeregt. Da ging es im Grundfall, der Mandatierung zugrunde lag, ging es um eine Versicherungsstreitigkeit. All das hätten die Gerichte sich nicht angeschaut. Deswegen sei da ein vollständiger Abwägungsausfall zu konstatieren und damit Grundrecht verkannt. Also Verfassungsbeschwerde erfolgreich.
Genau, das reiht sich ein in eine eigentlich jetzt schon jahrzehntelange Tradition beim Bundesverfassungsgericht, immer mal wieder den Fachgerichten auf die Finger zu hauen, wenn sie keine ordentliche Abwägung machen zwischen Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit, was immer wieder vorkommt. Ich bin ja mal gespannt, wenn es gibt ja so offensichtlich so viele Verurteilungen wegen Beleidigung von Politikern derzeit. Auf T-Online war jetzt zu finden, also Habeck ist ja bekannt, nicht? Und Baerbock, dass die also am laufenden Band Künast auf ihre eigene Art auch. Aber offensichtlich gibt es auch eine hohe Zahl von Beleidigungsanzeigen, wie gesagt, bei T-Online gerade nachzulesen, von den AfD-Lern. Ja. Also auch Frau Weide lässt gerne Anzeigen schreiben und der, wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, besonders unsympathische Stefan Brandner lässt also serienweise Beleidigungen. Und auch da kommen tatsächlich auch dann Strafbefehle und Verurteilungen bei heraus. Also
was ja in einem gewissen Widerspruch steht zum sonstigen Auftreten der AfD, jedenfalls wenn es um Beleidigung von Amtsinhabern geht, wo sie sagen, man sollte doch der Meinungsfreiheit ein größeres Gewicht einräumen. Das scheinen sie, wenn sie selbst betroffen sind, anders zu sehen.
Da nehmen sich beide Seiten nicht so viel. Also die irgendwie die Fans von unserem ehemaligen Wirtschaftsminister und unserer Außenministerin sind, die würden auch wiederum gar nicht so ganz verstehen, warum denn das jetzt ein Problem ist, wenn man Alice Weidel mit dem Begriff Nazi in Verbindung bringt. Würden Sie wahrscheinlich sagen, also das ist doch was, ja, würden Sie die ganzen Gründe aufzählen, warum Sie das so sehen und sagen, das ist doch keine Beleidigung. Also ich bin wirklich gespannt, wann diese Fälle mal zum Bundesverfassungsgericht kommen, weil das ist ein Irrsinn und ein Fehler gewesen, diesen speziellen Beleidigungstatbestand, der ja das öffentliche Interesse regelmäßig bejaht, bei Politikern einzuführen. Das hat Auswüchse angenommen, die sind nicht gut.
Ja. Spannend auf jeden Fall auch, dass die Strafgerichte sich natürlich in eine schwierige Situation hineinmanövriert haben. Ihnen wird einerseits eben doch vom Bundesverfassungsgericht sehr klar aufgegeben, dass Sie sehr intensiv sich eben auch mit der Meinungsfreiheit auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite kommt es dann immer wieder auch zu Entscheidungen, die umgekehrt auch Kopfschütteln hervorrufen, weil Äußerungen, die landläufig sofort als beleidigend eingestuft würden, dann eben doch nicht zu einer Verurteilung führen. Superrevisionsinstanz Karlsruhe heißt eben in diesem Kontext letztlich auch, weiß Karlsruhe es besser als die einzelnen Fachgerichte. Karlsruhe kommt da nur raus aus der Kiste, indem sie halt immer wieder betonen, nee, da ist die Bedeutung der Grundrechte grundsätzlich verkannt worden. Das ist aber umgekehrt für die Fachgerichte, die betroffen sind, natürlich schon eine harte Klatsche. Und das möchte man ihnen auch kaum zumuten, denn jedes Mal auf diese Art und Weise gemaßregelt zu werden, in Fällen, die man mit Sicherheit auch vertretbarerweise so oder anders sehen kann.
Sprechen wir über einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten, der jetzt wieder auftaucht als, wie heißt das, Oberster oder wie Vorsitzender, also beim Deutschen Reservistenverband heißen die, nicht?
Richtig.
Und jetzt sehr ausgeteilt hat, ja, gegen was? Gegen den Datenschutz.
So ist es. War in verschiedenen Postillen zu lesen, unter anderem auch im Fokus. Mit der wirklich besonderen Überschrift Datenschutzwahnsinn. Falls Putin angreift, fehlen der Bundeswehr jetzt 1 Million Mann. Der Bundeswehr fehlen, so der Fokus, Reservisten, obwohl in Deutschland Millionen ehemalige Soldaten leben. Die Truppe hat den Kontakt zu ihnen verloren. Schuld ist der Datenschutz. Zack, worum geht's, wenn man es etwas weniger süffig formuliert? Es geht darum, dass die Wehrpflicht im Jahr 2011 endete und mit zu diesem Zeitpunkt endete, was ich auch datenschutzrechtlich sehr gut verstehen kann. Die Zugriffsmöglichkeit der Bundeswehr auf die Daten der Einwohnermeldeämter, die sind da schlicht und ergreifend abgekappt worden, sodass inzwischen die Bundeswehr zwar noch Datenbestände hat über die Personen, die Wehrdienst geleistet haben oder ansonsten bei für die Bundeswehr tätig waren, aber sie nicht mehr über aktuelle Adressen verfügen. Die könnten sie nur über die Einwohnermeldeämter rauskriegen. Und da ist eben seit dem Ende der Wehrpflicht Schicht im Schacht. Ich finde, das ist eine relativ nachvollziehbare Situation. Ich würde mich darüber hinaus fragen, warum die Bundeswehr eigentlich überhaupt noch Namen von ehemaligen Wehrpflichtigen oder Bundeswehrangehörigen weiter speichert, wenn sie mit denen gar nichts mehr anfangen kann. Also jedenfalls sie nicht mehr zuordnen kann oder keinen Kontakt aufnehmen kann, da würde ich eher drüber nachdenken, warum man die eigentlich nicht löscht. In der Sache geht es umgekehrt darum, dass Herr Sensburg, der eben jetzt für den Verband der Reservisten antritt, ganz starke Kritik erhebt und sagt, wir als Verband der Reservisten sind für 10 Millionen Menschen in Deutschland verantwortlich, nämlich die eben als Wehrdienst geleistet haben oder sich längerfristig verpflichtet haben. wir müssen in der Lage sein, gerade in einer Situation, wo auch militärische Bedrohungen, Stichwort Putin, Russland, Ukraine, im Raum stehen, kurzfristig Kontakt aufzunehmen zu den wehrerfahrenen Männern oder Menschen in diesem Kontext. Und das würde nicht funktionieren. Und sein Argument heißt, jeder Bürger erhalte wenige Wochen nach einem Umzug den ersten Brief zur Erhebung der Rundfunkgebühr. Herr Sensburg wählt also seine Beispiele sehr treffend und mit Bedacht. Gegen Rundfunkgebühren haben wir alle was. Dort werden wir aber sehr schnell sozusagen ausfindig gemacht. Diese Weitergabe, so Sensburg, funktioniere bei möglicherweise überlebenswichtigen Adressen von Soldaten, dominiere aber der Datenschutz. Dadurch verliere der Staat den Kontakt zu fast allen in Frage kommenden Reservisten. Und das sei ja wohl ein Ding. Nico, ist das ein Ding oder ist das kein Ding?
Also ganz verstehen tue ich das nicht und bin mir auch nicht sicher, ob es immer in den Berichten so ganz verstanden ist, was denn eigentlich überhaupt der Sachverhalt ist. Weil wenn es Reservisten sind, die noch im wehrfähigen Alter sind, die ja auch dann noch zu, da gibt es ja auch noch so
Wehrübungen.
Nicht? Ja. Du hast gedient, du weißt das alles.
Ja.
Als Ungedienter muss ich da ein bisschen fremdeln. Also es gibt ja also einfach eine Notwendigkeit auch noch, die dann zu erreichen.
Na klar.
Und da sie Reservisten heißen, ist also das ist am Datenschutz. Also wenn das tatsächlich so ist, dass die Adressen nicht mehr haben, hast du das verstanden?
Ja, es gibt verschiedene Arten von Reservisten. Es gibt sogenannte ausgeplante Reservisten, die kriegen ihren Kram mit nach Hause, die lange Unterwäsche, das Gewehr nicht. Und von denen weiß dann die Bundeswehr nicht mehr, wo die stecken. Jedenfalls nicht mehr aktuell. Die werden aber auch nicht gebraucht. Die würden, klar, wenn wir hier eine Generalmobilmachung erleben, würde man die schon brauchen, aber man könnte sie tatsächlich so ohne weiteres nicht mehr erreichen. Mhm. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von Reservisten, die könnten noch im Notfall eingreifen. Die sind auch nicht ausgeplant und machen regelmäßig Werbung. Und die erreicht die Bundeswehr natürlich. Es geht also in Wirklichkeit darum, dass ein privater Reservistenverband, also ein Verein, ganz gerne an die Adressen der ehemals Gedienten rankäme. Und die Bundeswehr kann es selbst nicht liefern, ob sie es dürfte. Drei Fragezeichen, bin ich nicht sicher, dass die Bundeswehr diese Daten überhaupt an so einen Verein rausgeben darf. Man regt sich jedenfalls darüber auf. Das Verteidigungsministerium hat sich ganz vernünftig geäußert, ein bisschen ausweichend. Man prüfe kontinuierlich, wie sich die geltenden Datenschutzbestimmungen mit den Anforderungen der Reservistenarbeit vereinbaren lassen. Jo, klar, prüft man das. Unterm Strich, das alte Lied, hier wird auf den Datenschutz rumgekloppt, aber es fehlen einfach gesetzliche Grundlagen dafür, dass solche Informationen gespeichert oder eingeholt oder weitergegeben werden. Also wenn, dann haben wir es mit der Nachlässigkeit oder der Rückständigkeit des Gesetzgebers zu tun. Das ist nicht die Schuld des Datenschutzes, um die es hier geht.
Aber was der Datenschutz natürlich schuld ist, ist, dass er so kompliziert ist, dass ihn kein Mensch versteht. Und dass ihn dann auch wieder so ein Journalist, der das hier geschrieben hat, nicht versteht.
Das stimmt.
Weil der kommt dann zu einer.
Auch nicht.
Ja, der hat es möglicherweise noch verstanden, aber hat seine eigenen Interessen. Mhm. Ja, dann schreibt der Fokus. Ich habe das hier gerade noch mal auf dem Schirm gerufen. Datenschutz Wahnsinn. Falls Putin angreift, fehlen der Bundeswehr jetzt 1 Million Mann.
Ja.
Der greift das Beispiel Fake News mal wieder, ja. Aber so richtig nicht.
Ist, ja.
Weil es geht gar nicht darum, dass die Bundeswehr die Soldaten nicht mehr erreichen kann. Die sie noch erreichen müssen als Reservisten, wie
das
eben gesagt, das kriegen die hin. Und da ist auch der Datenschutz, was immer darunter zu verstehen sein soll, weil der Datenschutz ist auch nicht irgendwie da im Wege. Aber es geht um den Reservistenverband, der natürlich gerne, also auch der wahrscheinlich von Mitgliedsbeiträgen
so
lebt und natürlich auch gerne dann potenzielle Mitglieder ansprechen möchte und der jetzt nicht so an die Adressen kommt, wie er es gerne hätte.
Ja.
Ja, und das wird dann benutzt, um daraus eine Datenschutz-Wahnsinns-Schlagzeile zu machen, die immer gut geht. Aber dass man das so machen kann, liegt auch an der Komplexität des Datenschutzes, weil es so vieles im Datenschutz gibt, was kein normaler Mensch mehr versteht, weil es viel zu kompliziert ist, eignet sich dann auch immer zur Anprangerung.
Ja, wobei ich finde, das hier kann man schon verstehen. Ja, dass nach dem Ende der Wehrpflicht die Bundeswehr nicht beliebig Daten speichern kann, ist richtig. Und dass nicht jeder private Verein sich mal eben bei staatlichen Stellen hier dem Verteidigungsministerium bedienen kann, was die Adressdaten angeht, halte ich auch für nachvollziehbar. Aber es wird alles groß in einen großen Topf geworfen und vermixt. Ich habe in dem Artikel vom Fokus noch gelernt, ganz spannende Informationen. Also der Datenschutz kostet die Privatwirtschaft rund 61 Milliarden Euro im Jahr. Finde ich auch interessant. Und angeblich würde bereits jetzt der Mittelstand 7% seiner Arbeitszeit in den Datenschutz stecken. Wow, muss ich sagen. Ich hoffe nicht, ja, ich hoffe nicht, dass das so ist, dass der Datenschutz komplex ist und man sich damit auseinandersetzen muss und sich im Zweifelsfall sachkundig beraten lassen muss. Das stimmt. Aber 7% der Arbeitszeit nur für den Datenschutz, das glaube ich ist zweifelhaft. Der Fokus schließt seinen Artikel mit dem interessanten Satz: Ein Durchbruch bei den Reservisten. Militärische Formulierung, aber gut, ein Durchbruch bei den Reservisten könnte ein Signal sein, dass die Regierung die Datenschutzproblematik entschlossen angeht. Also einmal quer durchs Gemüsebeet und am Ende ist der Datenschutz schuld.
Also ich glaube, das kann die Bild-Zeitung besser, solche also jedenfalls, die schreiben vielleicht auch manchmal Unsinn oder andere, ich will jetzt gar nicht die Bild-Zeitung wieder anprangern, das ist gar nicht meine Überzeugung, die machen auch gute Sachen. Aber das ist wirklich kein Glanzstück des Journalismus, was man dort hat. Und vielleicht hätte ChatGPT das besser geschrieben.
Ja, ich bin heute für schlechte Überleitungen zuständig. Nico, ein Glanzstück deutscher Gerichtsbarkeiten ist das BAG-Urteil vom 8. Mai 2025 oder auch nicht. Wir werden es uns kritisch anschauen. Worum geht's? Es geht um eine arbeitsrechtliche Streitigkeit. Ein Mitarbeiter wehrte sich dagegen, dass seine Arbeitgeberin seine personenbezogenen Daten, Klammer auf, aus der Personalakte, über einen Cloud-Dienst auf einen Server in die USA gesendet hatte. Da ist nämlich der US-Server Workday eingesetzt worden. Da sollte also die Personaldatenverwaltung umgeswitcht werden auf den US-Anbieter. Workday hat schöne, interessante, breite, offensichtlich funktionale Angebote. Der Arbeitgeberin war schon klar, dass das nicht ganz einfach ist mit Workday. Deswegen haben sie erstens klugerweise gesagt, wir machen mal einen Testbetrieb und gucken mal, wie das klappt, ob das die Personaldaten mit Workday genauso gut zu verarbeiten sind. Und hat zweitens, auch ein guter Schritt, schon mal eine Betriebsvereinbarung geschlossen mit dem Betriebsrat im Unternehmen, eine Duldungsbetriebsvereinbarung über die Einführung von Workday, wo man mal ausprobiert, und zwar mit Live-Daten, mit Echtdaten ausprobiert, was da so geht. Allerdings, und dann endete das vorbildhafte Vorgehen der Arbeitgeberin, hat sie sich dann an die Betriebsvereinbarung nicht gehalten und jede Menge Personalaktendaten in die USA transferiert, mehr als vereinbart. Darüber hat sich der Mitarbeiter aufgeregt, wollte 3.000 Euro Schadensersatz dafür haben. Mal wieder auf Basis von Artikel 82, wir kennen das schon, immaterieller Schadensersatz. Und, interessant, die Vorinstanzen, arbeitsgerichtlichen Unterinstanzen hatten die Klage jeweils auf 3.000 Euro mit der Begründung abgewiesen. Das, was du hier vorträgst, sind doch bloße Befürchtungen, lieber Mitarbeiter. Ja, deine Daten sind in den USA gelandet und dort ist das Datenschutzniveau nicht gut, aber dass da jemand drauf zugegriffen hätte, staatliche Stellen, oder dass die Daten irgendwie abhanden gekommen wären oder Work, der damit Schindluder getrieben hätte, das weißt du alles nicht. Das kannst du insbesondere nicht plausibel vortragen und deswegen sehen wir nicht, dass es zu irgendeinem ersatzfähigen Schaden gekommen wäre. Dem hat jetzt das Bundesarbeitsgericht widersprochen und wir haben bislang, jedenfalls ich habe nur bislang gesehen, die Pressemitteilung des BAG sagt ausdrücklich, dass der Schaden des Arbeitnehmers in so einem Kontext bereits in dem Kontrollverlust zu sehen ist, der durch die Überlassung der personenbezogenen Daten verursacht worden sei, an den Dienstleister verursacht worden sei. Also Kontrollverlust reicht, sagt das Bundesarbeitsgericht und hat damit den 82 bejaht. Hat allerdings nur, muss man dazu sagen, 200 Euro als immateriellen Schadensersatz ausgeworfen, aber Nico, das Thema hatten wir jetzt schon x-mal hier auch bei uns im Podcast. Wieder die Frage, hat das Bundesarbeitsgericht den Europäischen Gerichtshof da richtig verstanden? Reicht es tatsächlich aus, diesen Kontrollverlust zu attestieren? Oder muss da nicht noch mehr stattfinden, bevor der Schadensersatzanspruch kommt?
Ich fürchte, wollte ich jetzt fast sagen, dass das schon auf der Linie mit dem EuGH liegt. Es liegt auf jeden Fall auf der Linie mit dem 6. Senat, Zivilsenat des BGH, der das ja auch als jetzt herausgearbeitet hat, eigentlich in, also wenn man jetzt mal als Maßstab annimmt, einfach Rechtssicherheit, gar nicht als Maßstab annimmt, Also wie würde man es denn jetzt eigentlich regeln, wenn man es regeln würde? Aber unter dem Gesichtspunkt Rechtssicherheit hat der BGH, das haben wir ja hier auch lobend, glaube ich, erwähnt, ja schon sich jetzt darum bemüht, diesen Begriff des immateriellen Schadens beim 82 ein bisschen handhabbarer zu machen. Und da ist die eine Schiene ist Befürchtung, das geht mehr ins Subjektive herein, und die andere ist Kontrollverlust, und der geht ins, das ist objektiv. Mhm. Und das hat der BGH bei den Facebook-Scraping-Fällen bejaht und damit auch klar zu erkennen gegeben, dass das immer dann der Fall ist, wenn es aus Sicht des Betroffenen keinerlei Überblick mehr gibt, wer denn jetzt alles Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten gehabt hat. Das kann man jetzt auch wenig überzeugend finden und sagen, das ist ja irre. Also das heißt ja, jede Datenpanne führt dann zu einem Schadensersatzanspruch. So ist es nicht, weil man muss nämlich dann auch immer ja noch nachweisen, dass es die eigenen Daten waren, die da betroffen gewesen sind. Das ist bei der typischen Datenpanne oft gar nicht so klar herauszufinden. Da weiß man nur, Daten sind abgeflossen, aber ob es die Daten des Klägers sind, weiß man nicht. Ja, da gibt's dann auch, also bleibt dann immer noch tricky an manchen Stellen. Und wenn man dazu nimmt, diese auch jetzt doch klare Tendenz der deutschen Gerichte, der auch hier zum Ausdruck kommt und die ja der EuGH-Linie folgt, wenn der EuGH sagt Ausgleich, aber was heißt eigentlich Ausgleich bei einem immateriellen Schaden? Also mit der Differenzhypothese kommt man da nicht so schnell hin. Aber wenn man mal sagt, also da darf nichts Strafendes drin sein, nichts Generalpräventives drin sein in der Summe, dann kommen halt hier 200 Euro heraus, ja, und das macht natürlich so eine Klage für einen Einzelnen jetzt, also das ist dann ungefähr für den Anwalt, oder die Anwältin, die ihn zu vertreten hat, ist das ungefähr so attraktiv, wie jetzt einen Prozess bis zum BGH zu führen, um ein defektes Ersatzteil einer Haushaltsmaschine, ja. Das macht dann keinen Spaß mehr, nicht? Ja. Also ich finde, man kann mit der Linie leben. Die Arbeitsgerichte waren ja eigentlich auch bislang eher großzügiger, was den Schadensersatz anging, als die Zivilgerichte.
Stimmt.
Das liegt dann hier auch auf einer Linie mit dem BGH, was die Schadenshöhe angeht. Insofern kann ich dem Urteil schon einiges abgewinnen, dass das gar nicht so verkehrt liegt.
Ich würde nochmal versuchen, die Gegenposition aufzumachen, weil ja auch gerade die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, auch gerade Scraping-Fall, Facebook, für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, der Europäische Gerichtshof hat drei Voraussetzungen gestellt für den 82. Hier der erste Punkt bereitet keine Schwierigkeiten, Verstoß gegen Datenschutzrecht, also gegen die Datenschutzgrundverordnung oder hier gegen die Betriebsvereinbarung. Das ist offensichtlich so, weil mehr Daten transferiert wurden, als erforderlich war für diesen Testbetrieb und als vereinbart war. Auch das nochmal wichtig zu wissen hier im konkreten Fall. Der Verstoß gegen die Betriebsvereinbarung ist ausgeklammert worden in dem Verfahren. Da hätte das BRG wahrscheinlich nochmal vorlegen müssen an den EuGH und hätte die Frage gestellt, ist die Verletzung einer Betriebsvereinbarung ein Datenschutzverstoß im Sinne von 82? Auch darüber kann man streitig diskutieren. Ich bin ziemlich sicher, dass der Europäische Gerichtshof das so sehen würde, aber ganz sicher ist es nicht. Sie haben es hier ausgeklammert und haben gesagt, ist egal, brauchen wir letztlich gar nicht. Wir haben schon einen Verstoß gegen 61F, der reicht uns aus. Dann muss ein Schaden entstanden sein. Das kann auch ein immaterieller Schaden sein. Und da genau waren auch die deutschen Gerichte zum Teil engherziger, als es jetzt das Bundesarbeitsgericht ist oder der BGH in diesem Fall. Im Scraping-Fall war, dass man die Frage stellt, ja, ist wirklich ein immaterieller Schaden eingetreten oder wird nur befürchtet, dass es ein Schaden sein sollte. Bei Datenpannen kann man da intensiv diskutieren, du hast es gesagt, Nico, weil häufig nicht klar ist, welche Daten sind eigentlich weg oder auf welche Daten hatte der Hacker eigentlich Zugriff. Hier ist es relativ eindeutig, die Daten sind transferiert worden in die USA, deswegen Verletzungen klar, Schaden auch klar. Jedenfalls, wenn man auf den Erwägungsgrund sich abstützt, den 85 der Datenschutzgrundverordnung, wo eben relativ klar drin steht, eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann einen immateriellen Schaden für natürliche Personen nach sich ziehen, wie etwa Verlust der Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten. Mhm. Ja. Und da ist dann schon relativ Schicht im Schacht. Der EuGH hat das Fenster nochmal aufgemacht, indem er gesagt hat, naja, natürlich muss das alles nachgewiesen werden. Also es muss nicht nur Kausalität bestehen zwischen Verletzungen und Schaden, sondern es muss auch nachgewiesen werden. Nach nationalem Prozessrecht ist es zu dem Schaden gekommen. Und das ist bei immateriellen Schäden natürlich immer ein bisschen tricky. Da müssen die Gerichte immer zaubern, um rauszubekommen, was ist es denn jetzt wert sozusagen, was da passiert ist. Aber stimmt dir zu, wenn man jetzt BGH und BAG zusammennimmt, sieht das so aus, als würde da eine Linie draus werden, die relativ einfach zu durchschauen ist. Wo ich aber immer noch mal gespannt bin, was letztlich der Europäische Gerichtshof dazu sagen wird. Ob er sich tatsächlich auf diesen Automatismus Kontrollverlust, Gleichschaden, Gleichschadensersatz, ob er sich darauf einlassen wird.
Genau, wir haben ja hier auch immer mal wieder den EuGH kritisch betrachtet, was den 82 angeht, weil er ja bis heute eine Antwort auf den Satz oder auf die Frage schuldig ist, was ist denn eigentlich ein immaterieller Schaden nach Artikel 82 DSGVO? Diese Frage beantworten auch weder der Bundesgerichtshof noch das Bundesarbeitsgericht. Aber was Bundesarbeitsgerichtshof halt anfängt zu machen, ist Fallgruppen zu bilden. Ja, ist zum Beispiel wenn. Ja, und das damit ist natürlich in der Praxis schon viel geholfen, auch uns beratenden Anwälten, weil wir dann nämlich doch besser wir haben gerade wieder so eine Geschichte hier auch gehabt. Man kann heute dann schon viel genauer prognostizieren, was bei so einem Schadensersatzprozess herauskommt, als man das noch vor einem halben Jahr machen konnte. Ja, oder umgekehrt, vor einem halben Jahr konnte man denen, die da das Blaue vom Himmel versprechen, leider auch Anwälte, die da drunter fallen, konnte man denen noch nicht ganz so leicht auf die Finger hauen und sagen, also hier, schaut euch die Rechtsprechung an, da kriegt keiner irgendwie 5.000 Euro für irgendwie einen Scraping-Fall. Ja. Das kann man heute auch ein bisschen leichter, als das noch vor einem halben Jahr der Fall gewesen ist. Wir sind am Ende, Stefan.
So sieht's aus. So sieht's aus. Vom Datenschutzwahnsinn bis zu Datenschutzhochreck. Alles dabei. Soweit sie uns so lange gefolgt sind, freuen wir uns sehr. Bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freuen uns, sie demnächst wieder an diesem Ort begrüßen zu dürfen. Dann jedenfalls in Bälde wieder mit einem Blick auf das Thema Informationsfreiheit. Und bis dahin hoffen wir sehr, dass Sie uns gewogen bleiben und uns weiterempfehlen. Das hilft uns auch.
Ja, tschüss und bis dann.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.